Liebe Gemeinde, ich habe mich vorhin sehr gefreut, dass wir Grüße bekommen haben. Und als die Heide die Karte hochhielt, dachte ich, ach ja, das war ja mal so in der Adventszeit vor einigen Jahren, als ich noch kleiner war, jünger war, haben wir uns gegenseitig Karten geschrieben, Briefe geschrieben. Und ich habe mich immer gefreut, wenn da bei uns zu Hause so eine ganze Reihe Karten aufgestapelt war. Es war schön. Ist heute leider nicht mehr ganz so. Heute, wenn ich in den Briefkasten gucke, dann sind es entweder Werbeprospekte oder Rechnungen. Das ist ein bisschen schade. Aber ich habe euch heute auch einen Brief mitgebracht. Einen Brief an die Gemeinde. Der ist vom Johannes. Nicht von unserem Sohn, von einem anderen Johannes. Er hat gleich 7 solcher Briefe geschrieben an 7 verschiedene Gemeinden. Leider ist da kein Brief an unsere Gemeinde dabei. Aber ich habe mich vorher genau erkundigt. Der Johannes hat nichts dagegen, dass ich euch den Brief vorlese. Im Gegenteil, er meinte sogar, dass es gut für uns sei, diesen Brief zu lesen. Und das will ich jetzt mal tun. Er schreibt: Liebe Gemeinde, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du stehst im Ruf, eine lebendige Gemeinde zu sein, aber in Wirklichkeit bist du tot. Wach auf und stärke, was noch am Leben ist, damit es nicht auch stirbt. Denn ich musste feststellen, dass das, was du tust, nicht vor meinem Gott bestehen kann. Erinnerst du dich nicht, wie bereitwillig du das Evangelium aufnahmst und auf seine Botschaft hörtest? Richte dich wieder nach meinem Wort und kehre um. Wenn du jedoch weiterhin schläfst, werde ich dich wie ein Dieb überraschen und zu einem Zeitpunkt kommen, an dem du nicht mit mir rechnest. Aber es gibt auch bei euch in Sardes einige, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Sie werden einmal in weißen Festgewändern im Triumphzug neben mir hergehen. Sie sind es wert. Jedem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, wird ein weißes Festgewand angelegt werden. Und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern mich vor meinem Vater und seinen Engeln zu ihm bekennen. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Soweit dieser Brief. Wahrscheinlich habt ihr es bemerkt, dieser Brief ist nicht neu. Im Gegenteil, er ist fast 2000 Jahre alt. Und wer sich heute auf die Suche nach dieser Stadt Sardes macht, der findet dort im Westen der heutigen Türkei nur noch Ruinen vor. Ruinen einer fast vergessenen Stadt. Dabei war Sardes selbst einmal Hauptstadt eines Königreichs, Königreich Lydien. Damals, als dieser Brief geschrieben wurde, im 1. Jahrhundert nach Christus, war Sardes immerhin noch römischer Hauptgerichtsstandort, zählte in etwa so viele Einwohner wie Jena heute, und das war damals sehr, sehr viel. Erst ab dem 13. Jahrhundert wurde die Gegend von Sardes mehrfach verwüstet, die Stadt verfiel und geriet zunehmend in Vergessenheit. Aber, wie gesagt, vor 2000 Jahren war das anders. Sardes war eine bedeutende Stadt und in dieser Stadt hatte sich eine christliche Gemeinde gegründet. Eine von damals 7 Gemeinden in der Gegend. Diese Gemeinde war damals, als der Brief entstand, vielleicht so etwa 30 Jahre alt. Also noch eine ziemlich junge Gemeinde. Wie mag das gewesen sein, als der Brief dem Ältesten der Gemeinde von Sardes übergeben wurde? Ich kann mir gut vorstellen, dass er sehr gespannt war, darauf zu lesen, welche Botschaft in dem Brief steht. Und dann liest er die einleitenden Worte. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du stehst im Ruf, eine lebendige Gemeinde zu sein. Vielleicht hat er in dem Moment gesagt, na ja klar, das weiß ich doch. Und? Aber dann kommt der Hammer. Aber in Wirklichkeit bist du tot. Rums. Das hat gesessen. Ich glaube, der Leser traute seinen Augen nicht. Sein Gesicht ist wahrscheinlich schlagartig aschfahl geworden. Und vielleicht hat er gedacht, nein, das kann doch gar nicht sein. Das muss ein Irrtum sein. Und vielleicht hat er dann den Briefumschlag nochmal zur Hand genommen und hat die Adresse überprüft, ob da nicht eine Verwechslung vorlag. Aber es war alles korrekt. Wie kann das sein? Ausgerechnet unsere Gemeinde. Und das war ja nicht irgendeine Gemeinde. Die Gemeinde Sardes, die war weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Sie galt als vorbildliche, lebendige Gemeinde. Wahrscheinlich gab es dort viele christliche Veranstaltungen, Gottesdienste, vielleicht auch Hauskreise, vielleicht auch einen Chor. Vermutlich nahm die Zahl der Gemeindeglieder sogar auch noch zu. Sind das nicht alles Zeichen einer lebendigen Gemeinde? Soll das Ganze ein Scherz sein? Wer erlaubt es sich eigentlich, einer solchen Gemeinde so einen Brief zu schreiben? Nun, aufgeschrieben hat ihn Johannes. Aber diktiert hat ihn jemand anders. Man kann das nachlesen im ersten Kapitel des Buches Offenbarung. Ein Bote hat ihm diese Worte im Namen seines Auftraggebers diktiert. Und dieser Auftraggeber war kein geringerer als Jesus Christus, Gottes Sohn. Somit ist diese Beurteilung der Gemeinde in Sardes nicht die Meinung eines Menschen, der die Gemeinde eine Zeit lang mal beobachtet hat. Nein, es ist die Beurteilung von dem, in dessen Namen sich Christen auch heute noch Sonntag für Sonntag in Gottesdiensten versammeln. Eine Beurteilung von Jesus Christus. Umso schlimmer mag man meinen, dann muss es also wahr sein. In dieser Gemeinde ist kein Leben mehr, aber wie kann das sein? Was ist da passiert damals in Sardes? In unserem Text finden wir dazu einen Hinweis. Denn ich musste feststellen, dass das, was du tust, nicht vor meinem Gott bestehen kann. Man kann diesen Satz auch positiv sehen. Zumindest steht hier drin, dass die Gemeinde etwas getan hat. Sie war nicht faul. Sie ruhte sich nicht auf ihren Lorbeeren aus. Das sind Menschen, Brüder und Schwestern, die sich in der Gemeinde engagieren. Das ist es ja gerade, was diese Gemeinde offensichtlich so weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt machte. Dort ist wirklich was los. Sardes war bestimmt keine langweilige Gemeinde. Aber, und das ist die Kehrseite dieser Aussage, das, was ihr da tut in eurer Gemeinde in Sardes, das ist alles leider vergeblich. Wie bitter muss das gewesen sein. Jahrzehntelang glaubte man in Sardes in der Gemeinde auf einem guten Weg zu sein. Und nun das? Das, was ihr tut, kann vor Gott nicht bestehen. Es ist vergebliche Mühe. Die Bilanz einer Gemeinde, ein Scherbenhaufen. Ist das nicht furchtbar? Nun, liebe Geschwister, dieser Brief ist knapp 2000 Jahre alt und Sardes gibt es, wie gesagt, auch nicht mehr. Müssen wir uns da eigentlich heute noch mit dieser Angelegenheit befassen? Haben wir heute nicht ganz andere Probleme? Aber es ist ein Satz in unserem Text, der mich aufhorchen lässt. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. In anderen Übersetzungen heißt es an dieser Stelle, wer Ohren hat, der höre. Diese Worte finden sich in der Bibel nicht nur in der Offenbarung, sondern auch in den Evangelien wird Jesus mit diesem etwas seltsam anmutenden Spruch zitiert. Was ist damit gemeint? Stellt euch mal eine Synagoge zur damaligen Zeit vor. Stellt euch vor, wie sich in diesem Gebäude die Schüler um ihren Rabbi herum versammelten, um von ihm zu lernen. Den Schülern von damals ging es wahrscheinlich nicht viel anders als uns heute. Wir haben auch nur eine begrenzte Aufnahmekapazität. Und die meisten von ihnen hatten wahrscheinlich auch keine Möglichkeit, etwas mitzuschreiben. Und wenn der Rabbi dann schon 2 Stunden am Stück vielleicht geredet hatte, da sind dem einen oder anderen Schüler vielleicht schon die Augen mal zugefallen. Und immer dann, wenn der Rabbi seinen Schülern aber etwas Wichtiges sagen wollte, dann sagt er diesen Satz, wer Ohren hat, der höre. Das heißt nichts anderes als, hört gut zu, das ist jetzt etwas ganz Wichtiges und schon waren die Schüler wieder hellwach, um nichts zu verpassen. Dass diese Worte, wer Ohren hat zu hören, der höre, auch in unserem Text stehen, das zeigt, dass dieser Brief auch uns heute als Gemeinde des 21. Jahrhunderts etwas zu sagen hat. Also nehmen wir diese Aufforderung an, hören wir gut zu. Zurück zur Gemeinde Sardes. Halten wir noch einmal fest. Diese Gemeinde ist eine Gemeinde mit vielen Aktivitäten. Jedoch haben diese Aktivitäten keinen Bestand vor Gott. Sie sind vergebens. Ihnen fehlt das Leben. Das ist wie bei einem Rosenstrauß, der mitten in einem Raum auf dem Tisch steht. Rosen in den allerschönsten Farben. Du betrittst den Raum, gehst zu dem Tisch hin und beugst dich über den Blumenstrauß, um den frischen Duft der Rosen einzuatmen. Doch in diesem Moment bemerkst du, dass die Rosen nicht echt sind. Blumen aus Kunststoff, täuschend echt, aber ohne Duft, ohne Leben. So stelle ich mir die Situation der Gemeinde damals in Sardes vor. Da gab es viel Schönes, viele Aktivitäten, jedoch fehlte all diesem das Entscheidende, nämlich das Leben. Dabei geht es nicht um das körperliche Leben der Gemeindeglieder, die waren bestimmt alle sehr lebendig. Nein, hier geht es um das geistliche Leben. Um das Leben, das aus unserem Glauben, unserer Verbindung zu Gott erwächst. Daran mangelte es der Gemeinde in Sardes. Und das blieb nicht ohne Konsequenzen. Viele der Geschwister von Sardes, so können wir in unserem Text lesen, hatten ihre Kleider beschmutzt. Nun sind schmutzige Kleider ja an sich nichts Schlimmes. Wenn ich arbeite, da kann das schon mal passieren, dass meine Sachen schmutzig werden. Aber darum geht es hier nicht. Hier geht es um etwas ganz anderes. Schmutzige Kleider stehen in der Bibel als ein Bild für all die Dinge, die die Gemeinschaft zu Gott und zu unseren Geschwistern in der Gemeinde belasten. Zum Beispiel, wenn der Bruder oder die Schwester neben mir völlig egal ist, mir völlig gleichgültig ist. Wenn wir lieblos, wenn wir achtlos miteinander umgehen. Besserwisserei gehört sicher auch dazu und womöglich auch mein Umgang mit Geld. Vielleicht fallen euch noch mehr Beispiele ein. All diese Dinge, die schienen überwunden zu sein, als sich die Gemeinde neu gründete. Wie viel Wertschätzung und brüderliche Liebe gab es da unter den Geschwistern. Doch nur wenige Jahre später kehrten sie zu ihren alten Verhaltensmustern zurück. Ein deutliches Zeichen dafür, dass ihre Verbindung zur Quelle des Lebens, zu Gott, abgebrochen war. Wie konnte es dazu kommen? Der Liedermacher Manfred Sebald beschrieb es in einem seiner Lieder so: Irgendwann hat alles angefangen und wir fanden mit Jesus den Weg und das Ziel. Sind den ersten Schritt mit ihm gegangen, doch nach dem zweiten standen wir schon still. In diesen Worten steckt eine Erfahrung, die wir Christen leider immer wieder machen müssen. Als frisch bekehrter Christ erscheint einem das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus, so klar und so einfach. In dem Moment, wo wir erkennen, dass Jesus die Sünde der gesamten Menschheit, damit ist all das gemeint, was zwischen uns und Gott steht, wo er diese Sünde auf sich genommen und beseitigt hat. Wenn uns das klar wird, dann können wir auch unser Leben mit all unserer Schuld ihm anvertrauen. Und wenn du das tust, dann gelten Jesu Worte, die er dem Gelähmten in Markus 2 zurief, auch für dich. Dir sind deine Sünden vergeben. Du bist befreit. Du bist nicht länger Gefangener der Sünde. Und von dem Moment an bekommst du eine Heimat im Reich Gottes. Das ist die frohe Botschaft, das Evangelium. Eigentlich ganz einfach, sollte man meinen. Und dann? Was kommt danach, nach unserer Bekehrung? Wir besuchen Gottesdienste, wir studieren die Bibel, diskutieren Fragen des christlichen Glaubens. Unser Wissen über Gott und über die Bibel wächst. Das ist gut, denn dieses Wissen kann uns voranbringen, kann uns die Augen öffnen. Aber dieses Wissen kann uns auch Angst machen. Angst, einen Fehler zu begehen. Ich möchte gerne so leben, dass ich vor Gott würdig bin. Ich möchte Gott nicht enttäuschen. Schließlich hat er so viel für mich getan. Und um ja keinen Fehler zu machen, neige ich dazu, Regeln für mein Leben als Christ und für unsere Gemeinde aufzustellen. Angst ist kein guter Ratgeber, auch an dieser Stelle nicht. Denn diese Angst, die lähmt uns. Die Freude, die meine ersten Tage als Christ überstrahlte, diese Freude weicht mehr und mehr einer Verkrampftheit. Unser Christsein wird kompliziert. Sehnt ihr euch nicht auch manchmal nach den ersten Tagen unseres Christseins zurück, nach dieser Leichtigkeit und Freude? Dann erinnert euch an diese Zeit, so fordert uns unser Text auf. Erinnert euch daran, wie ihr die gute Nachricht, das Evangelium, aufgenommen habt. Dazu gibt es einige Beispiele in der Bibel. Im 8. Kapitel des Johannesevangeliums zum Beispiel wird eine Frau, die auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt wurde, von einer Menge aufgebrachter Männer vor Jesus gezerrt. Die Meute wartete nur darauf, dass Jesus die Frau verurteilte. Sie hatten die Steine schon in der Hand, um die arme Frau zu steinigen, bis sie tot umgefallen wäre. Aber Jesus reagierte ganz anders. Er sagte zu der zornigen Menge: Gut, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Man spürt in dieser Geschichte die Spannung, die in der Luft liegt. Aber was passiert? Der Erste lässt seinen Stein fallen, dreht sich um und geht weg. Und so tut es einer nach dem anderen, bis am Ende nur noch die Frau und Jesus alleine dort stehen. Und dann sagt Jesus einfach zwei Sätze zu der Frau. Der Erste: Ich verurteile dich nicht. Und der Zweite: Geh und sündige ab sofort nicht mehr. Ich verurteile dich nicht. Das bedeutet anders ausgedrückt: Deine Sünden sind dir vergeben. So einfach ist das. Jesus zerrt nicht erst ein dickes Handbuch mit dem Titel »So musst du als Christ leben« aus der Tasche. Er sagt auch nicht: Bevor ich dir vergebe, dann musst du erst mal zustimmen, dass du immer fleißig zum Gottesdienst gehst, dass du deinen Gemeindebeitrag bezahlst, dass du schön unauffällig in der Gemeinde bist, dich ordentlich anziehst. Nein, von all dem nichts. Wenn Jesus vergibt, dann macht er das bedingungslos. Wir müssen nicht erst in Vorleistung gehen, um uns die Vergebung zu verdienen. Jesus liebt uns bedingungslos. Darin ändert sich auch nichts, wenn wir keine frisch bekehrten Christen mehr sind. Kehrt um und erinnert euch daran, wie ihr das Evangelium empfangen habt. Advent ist eben nicht nur eine Zeit des Wartens auf Weihnachten. Es ist auch eine Zeit der Buße, der Umkehr zu Jesus. Das sollten wir bei all dem Rummel der Vorweihnachtszeit nicht aus den Augen verlieren. Mit dem zweiten Satz Jesu, sündige ab sofort nicht mehr, haben wir als Christen so manchmal unsere Probleme. Wir verstehen es als Aufforderung, von nun an die Gebote zu halten und so zu leben, dass es Gott gefällt. Doch in der Realität merken wir, dass uns das leider nicht immer gelingt. Das Wort Sünde mit Schuld zu übersetzen, ist nicht falsch, aber es setzt uns als Christen enorm unter Druck. Im eigentlichen Sinne bedeutet das Wort Sünde, du hast das Ziel verfehlt. Wenn wir sündigen, dann heißt es nichts anderes, als dass wir vom Weg abgekommen sind. Dass wir Jesus aus den Augen verloren haben. Und dann bekommt dieser Satz, sündige ab sofort nicht mehr, eine viel tiefere Bedeutung, nämlich: Bleibe bei Jesus. Lass ihn nicht aus deinen Augen und nicht aus deinem Herzen. Das ist es, was Jesus meint. Um unsere Heimat bei Gott nicht zu verlieren, benötigen wir nicht unsere selbstgemachten Regeln. Wir benötigen die Vergebung Gottes und das immer, immer wieder. Einige Regeln sind sicher gut gemeint, können aber auch das Wirken Gottes in unserem Leben oder auch in unserer Gemeinde behindern. Um bei dem Bild mit den weißen Kleidern zu bleiben: Nicht wir können uns die weißen Kleider anlegen. Wir können sie auch nicht selbst reinigen, auch wenn wir uns noch so sehr bemühen. Diese weißen Kleider die können wir uns nur von Jesus immer wieder neu schenken lassen. Und darum bleibt es so wichtig für uns, immer wieder zurückzukehren zu Jesus. Such den Kontakt zu Jesus, bete zu ihm. Mit einem letzten Gedanken möchte ich diese Predigt abschließen. Trotz dieses furchtbaren Lageberichts zur Gemeinde in Sardes bleibt der Ausblick für diese Gemeinde positiv. Es gibt Hoffnung, solange noch etwas Leben in der Gemeinde ist, und das war offensichtlich so. Es gab dort immer noch Geschwister, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Das heißt, ein Leben aus der Vergebung und in der Verbindung mit Jesus führten. Die Gemeinde Sardes war kein hoffnungsloser Fall, weil es in ihr noch lebendige Christen gab. Und auch deshalb ruft Jesus der Gemeinde zu: Stärke, was noch am Leben ist, damit es nicht auch noch stirbt. In einer Gemeinde im Erzgebirge in Popershau bei Marienberg gab es vor vielen Jahren folgende Situation. Der Jugendkreis der Gemeinde wurde immer kleiner. Bis schließlich nur noch ein Mädchen, das gerade konfirmiert wurde, übrig blieb. Der Jugendleiter sprach das Mädchen an und wollte ihr erklären, dass er den Jugendkreis aufgeben wollte. Doch das Mädchen bat zum Erstaunen des Jugendleiters darum, das nicht zu tun. Stattdessen machte es ihm den Vorschlag, dass sie sich einmal pro Woche im Jugendraum der Gemeinde treffen könnten, um für den Jugendkreis zu beten. Und das taten sie dann auch, Woche für Woche. An der Situation änderte sich jedoch nichts. Das Mädchen blieb allein, ein Jugendkreis war nicht in Sicht. Aber sie beteten unbeirrt weiter. Aus Wochen wurden Monate. Aus Monate wurden Jahre. 7 Jahre lang beteten sie Woche für Woche, als sich plötzlich ein Jugendlicher zum Jugendkreis einladen ließ. Und kurz darauf später kamen weitere dazu. Und es wuchs wieder ein neuer Jugendkreis, eine neue Gemeindegeneration in diesem kleinen Dorf im Erzgebirge. Ich durfte diesen Jugendkreis 1982 in Bad Blankenburg zur Allianzkonferenz kennenlernen. Es war eine helle Freude. Wacht auf und stärkt, was noch am Leben ist, damit es nicht stirbt. In dieser Verantwortung leben wir als Christen innerhalb unserer Gemeinde. Deshalb ermahnt uns dieses Bibelwort dazu, aufeinander zu achten, einander nicht zu übersehen und füreinander zu beten. Wir brauchen die Vergebung Jesu und wir brauchen einander als Geschwister. Amen.